inhaltlich werden in München viele Sachen sehr gut gemacht. Aber es dauert alles viel zu lange und die Klimaerwärmung hält nicht, wartet nicht auf uns, ja, hält nicht an. Und das bereitet mir auf jeden Fall Sorgen, ja. Wir müssten unsere Lebensform komplett umkrempeln.
Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
So, hallo, willkommen zu einer weiteren Runde mit Munich Next Level. Mit dem Podcast, der dir, der euch einen Einblick geben möchte in die Zukunftsfähigkeit unserer Städte am Beispiel unserer schönen Stadt München. Und wir haben uns wie immer einen Gast geholt, mit dem wir ein schönes, inspirierendes Gespräch über die gute Stadt führen wollen, über die bessere Stadt, über die zukunftsfähigere Stadt. Und das ist in diesem Fall Silvia González. Hallo,
hallo
Silvia, von Green City, dort im Bereich Urbanes Grün als Projektleiterin zuständig für sämtliche Aktivitäten im Bereich Urbanes Grün, wie der Name sagt. Wir werden gleich genauer reinhören, was das genau bedeutet und was da für Zusammenhänge entstehen zu dem konkreten Leben der Münchner und welche Best-Practice-Beispiele wir vielleicht auch heute lernen können. Und ich freue mich total, weil wir in dieser Corona-Zeit hier mal wieder ein persönliches Treffen haben. Wir sind deshalb wahrscheinlich schon völlig unbeholfen im direkten Kontakt miteinander. Aber Silvia, wir haben uns lange nicht gesehen. Toll, dass du da bist. Wir sind schon seit wirklich auch vielen Jahren in München in der Klimaschutzszene zusammen verbunden, immer wieder bei verschiedenen Projekten, vom Klimaherbst bis zu Corso Leopold oder bei euch Streetlife Festival. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen, toll, dass du da bist.
Danke dir, danke für die Einladung.
Ja, super. Wir haben mit dir vielleicht einen interessanten Einstieg, weil ihr euch mit Green City sowieso schon immer darum gekümmert habt, wie die Stadt in Zukunft aussehen soll. Wenn ich richtig informiert bin, geht ja auch immer dieses Thema oder diese schöne Anekdote herum, dass Green City ja ursprünglich hieß München 2000 autofrei. Das heißt, unsere Einstiegsfrage, wie sieht München in 10 Jahren aus, ist quasi auch in der DNA von Green City verankert. Ihr schaut gerne in die Zukunft. Deshalb tust du dich bestimmt besonders leicht, die Frage zu beantworten, die immer unsere Einstiegsfrage ist. Wenn du dich in 10 Jahren hier wieder in der Münchner Innenstadt befindest und dann zurückblickst auf die 10 Jahre, die hinter dir liegen. Was glaubst denn du, was du bis dahin erlebt haben wirst, was du geschafft und was du vielleicht nicht geschafft hast? In was für einer Stadt werden wir dann leben?
Ja, um diese Frage zu beantworten, habe ich überlegt, was haben wir in den letzten 10 Jahren geschafft? Und ich kann mich an einem Gespräch mit dir, Marco, erinnern. Vor 10 Jahren hast du mich interviewt zum Thema Urban Gardening. Und da hatten wir erst damit angefangen.
Das ist schon 10 Jahre her.
Sogar, ich würde sagen 12. Und du hast damals gesagt, das könnte vielleicht zu viel Lärm um nichts sein. Weil unsere ersten Aktionen natürlich sehr naiv waren und jetzt nicht unbedingt auf die Langfristigkeit der Pflanzungen ausgelegt waren, sondern auf die Öffentlichkeitsarbeit, auf eine Aufmerksamkeit. Und in diesen letzten 10 Jahren haben wir 10 Gemeinschaftsgärten gegründet, 10 Schulgärten, 50 Grünpatenflächen ermöglicht. Da erklären wir dann später, was das genau ist. Ja. 200 Beratungsgespräche zum Thema Gebäudebegrünung gegeben und. Und ich möchte denken, dass in 10 Jahren nicht nur das, sondern viel mehr entsprechend dann wir geschafft haben werden.
Und wie, wenn du die Stadt mal beschreiben würdest, wie die dann aussieht, was denkst du, wie, in was für einer Stadt wir uns dann bewegen?
Ich möchte glauben, dass der motorisierte Individualverkehr ein bisschen weiter zurückgekommen ist und deutlich mehr Platz für Fußgänger und Radfahren denn dann ermöglicht wird und auch für natürlich den ÖPNV. Jetzt in der Corona-Krise hat sich gezeigt, wie wichtig dieser Raum, der öffentliche Raum für Fußgänger ist und wie wichtig der Abstand zueinander, den Platz draußen ist. Und es wurden auch viele temporäre Maßnahmen erprobt. Und die wurden auf einmal selbstverständlich. Sachen, für die Green City auch 10 Jahre gekämpft hat, zum Beispiel die Schanigärten, ne, diese Freischankflächen von den Gastronomen. Wir haben auch in den letzten 10 Jahren jeden Sommer so eine Aktion gemacht.
Der Parking Day.
Der Parking Day, da kannst du dich erinnern.
Mhm.
Und das ist jetzt selbstverständlich. Mhm. Und ich möchte glauben, dass in 10 Jahren auch weitere Sachen selbstverständlich sind, die jetzt vielleicht ein bisschen Zähneknirschen hervorrufen. Und, ja.
Ja, also durchaus ein positiver Blick, kann man sagen.
Ja, ich möchte Optimist bleiben, weil nur daraus ich quasi die Kraft habe oder die Kraft bekomme, um weiterzumachen.
Ja, und da sind wir eigentlich auch bei so einer wirklich persönlichen Frage, weil wir uns ja auch schon so lange kennen und vielleicht auch nochmal erzählst, wir haben ja, man hört ja durchaus durch deinen netten Akzent, dass du jetzt keine Münchnerin bist.
Mhm.
Was hat dich nach München verschlagen und warum bist du denn bei Green City angedockt?
Ja, ich habe Umweltwissenschaften in Madrid studiert und ganz klassisch als Student habe ich mich für einen Erasmus-Austausch beworben an verschiedenen Unis in Europa und ich habe unterschiedliche angekreuzt und ich habe zufälligerweise München bekommen, also so unpoetisch war das. und dann kam ich an und durch meinen Austauschpartner, der in Madrid studierte, der war schon, und das ist vor 20 Jahren gewesen, ich kam ja nach Deutschland 2001, der war schon Mitglied bei Green City und er hat dann gesagt, hey, du studierst Umweltwissenschaften, dich interessiert dich sicherlich, schau vorbei. Und das habe ich tatsächlich getan. In diesem Jahr, als ich aus der Studentin war, habe ich mich ehrenamtlich engagiert. Und gut, und danach ergab sich ein Minijob, dann ergab sich eine halbe Stelle und bis heute. Genau, und ich leite den Bereich Urbanes Grün und bin eine der alten Hasen bei Green City. Das habe ich fast am ersten Tag gespürt. Das ist genau das, was ich werden möchte. Das ist genau mein Platz. Dann bin ich einfach geblieben.
Was macht denn dieser Verein für dich aus? Es gibt ja unzählige Umweltvereine und nationale, regionale. Was denkst du, ist so dieser besondere Spirit bei Green City?
Für mich war das auf jeden Fall dieses Gefühl, ich mache hier mit und ich sehe gleich eine kleine Wirkung. Und dadurch, dass wir eben nur für unsere Stadt uns einsetzen, dann kann man gleich eben diese Veränderungen, wenn auch kleiner, aber schon an jeder Ecke sehen. Das hat mich damals sehr begeistert für eine ganz konkrete Sache, die man spüren kann.
Ja, also immer projektbezogen auch, ja?
Ja, genau. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass für andere Bürgerinnen auch der Fall ist, die vielleicht was für Klimaschutz machen wollen und man weiß nicht, Klimaschutz, die Klimaerwärmung ist sowas, wo setze ich an? Ne? Das ist natürlich eine internationale Angelegenheit, aber trotzdem kann man sehr viel auf lokaler Ebene erreichen.
Ja, und in der Zeit hat sich ja der Verein auch gewaltig entwickelt. Oder kommt mir das nur als Außenstehender so vor?
Ja, der Verein ist gewachsen. Wir sind ungefähr 25 Angestellten, was auch für Lokalvereine schon ziemlich viel ist.
Was aber trotzdem wenig ist im Vergleich zu dem, was man... wie oft man Projekte von euch in der Zeitung liest, in der Öffentlichkeit sieht. Also wirklich 25 Festangestellte, sind die alle Vollzeit dann überhaupt?
Nicht alle, aber
nochmal weniger im Grunde.
Ja, genau. Mhm. Und auch die Anzahl der Mitglieder ist insgesamt gewachsen in diesen 30 Jahren Bestehen von Green City. Ja, und inzwischen sind wir schon zu einem Partner geworden, der nicht mehr von dieser Stadt wegzudenken ist. Und da freue ich mich sehr.
Ja, und man muss vielleicht auch, die Sendung kann man ganz gut nutzen, um auch so ein bisschen Klarheit in diese Unterscheidungen zu geben, weil man überall Green City liest und man kann Strom oder Investments bei Green City machen, man kann Events bei Green City organisieren lassen. Vielleicht erklärst du auch nochmal, wie jetzt dieses Konglomerat von Green City Subfirmen aussieht.
Sehr gerne. Also der Verein, wo ich, für den ich arbeite, den gibt es eben seit 30 Jahren. Und schon damals hat man sich für das Thema Solarenergie eingesetzt und erste sogenannte Bürgersolaranlagen an Land gezogen. Der Verein ist aber gemeinnützig und durch dieses Wachstum der Solarenergie, dann mussten wir das Geschäft ausgliedern, um nicht die Gemeinnützigkeit zu verlieren. Mhm. Und daraus ist praktisch die Green City AG entstanden. Das heißt, wenn jemand Green City Strom beziehen möchte, das kann man hier in den Münchner Haushalten machen, dann ist man Kunde von der Green City AG. Und wenn man mit den orangenen Elektroroller, die Emmy-Roller, die ihr im Sommer in der Stadt verteilt seht, die auch mit Ökostrom von Green City betrieben sind, da seid ihr auch Kunde von Green City AG. Nicht vom Verein. Der Verein macht hauptsächlich die politische Arbeit, die Vernetzungsarbeit, die Bildungsarbeit, die Arbeit quasi in den Quartieren, bei den Bürgern und eben bei den Entscheidungsträgern. Und im Verein kann man sich ehrenamtlich engagieren und man kann auch Mitglied werden und auch spenden, wie ein klassischer gemeinnütziger Verein.
Und dann gibt es ja noch sowas wie das Streetlife Festival, da hilft der Verein mit, ist aber nicht der Veranstalter.
Doch.
Ich dachte, das ist die Green City Projekt.
Nein, der Verein ist der Veranstalter. Okay. Und wir beauftragen quasi eine Tochtergesellschaft weiter auf, weil im Verein wir keine Veranstaltungskaufmänner und Frauen haben.
Und ansonsten ist die Green City Projektgesellschaft aber auch ein
Teil der AG.
Auch Teil der AG.
Alles, was nicht der Verein ist, gehört der Green City AG. Und okay. Dann gibt es noch Untergesellschaften.
Genau, also eben, man sieht, es ist natürlich durch die wachsende Bedeutung des Themas auch mit sich gewachsen. Und man sieht ja durch Fridays for Future, die auch gesamtgesellschaftliche Bewegung, konnte Green City davon auch profitieren. Wie hat sich denn eure Mitgliederzahl in den 30 Jahren jetzt so entwickelt? Man müsste ja meinen, ihr müsstet euch exponentiell gesteigert haben in den letzten Jahren.
Ja, müsste man meinen, aber leider spiegelt sich quasi nicht wieder in den Mitgliedernzahlen den Zuspruch, den wir tatsächlich erleben. Also das merken wir auf jeden Fall, dass nicht nur mehr Bürgerinnen sich für unsere Themen und für unseren Verein interessieren, sondern auch Münchner Unternehmen und die Politik und die Verwaltung sind auch offener. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem wird man nicht, also die Mitgliederzahlen, die steigen jetzt nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Also wir haben nur 2500 Mitglieder, was das für eine Millionenstadt ziemlich wenig ist. Ich glaube, viele verstehen nicht, warum man uns noch finanziell unterstützen soll, weil wir natürlich für bestimmten Projekten Zuschüsse bekommen. Und das stimmt, aber die politische Arbeit, die kann nur aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert werden. Das bezuschusst keine Stelle, keine öffentliche Stelle. Mhm. Und drum ist es so wichtig, dass ihr uns eure Stimme gebt und uns den Rücken stärkt durch eure Mitgliedschaft.
Hast du denn auch das Gefühl, dass sich wirklich dieses Thema Vereinsengagement über lange Jahre dass sich da die Bereitschaft verändert hat und vielleicht auch gerade in einer Stadt wie München, wo die Menschen so wenig Zeit haben und so viel Druck von allen Seiten, es besonders schwer ist. Wie hat sich das verändert?
Ja, das hat sich auf jeden Fall verändert. Wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren bei Green City. Früher gab es die sogenannten Dienstagstreffs. Und da sind wir alle Aktiven am Dienstag zusammengekommen und haben die Projekte erarbeitet und so weiter. Das gibt's schon seit ein paar Jahren gar nicht mehr, weil wir auch gespürt haben, die Gesellschaft tickt ein bisschen anders. Und das Engagement ist bei uns in Arbeitspaketen aufgeteilt sozusagen, so dass du gerne nur einmal punktuell mitmachen möchtest, zum Beispiel bei einer Demo mit uns mitmachen oder bei einer Pflanzaktion punktuell, oder kannst du über eine Saison dich engagieren, und langfristig gibt es natürlich auch Möglichkeiten, aber wir haben uns ein bisschen auch umsortiert, eher so punktuelle Aktionen anbieten zu können.
Ja. Und dann ist wahrscheinlich ja auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man einerseits als Verein abhängig ist von Zuschüssen, du hast es eben schon genannt, ihr kriegt die Mitgliederbeiträge, die reichen natürlich nur zu einem kleinen Teil. Und als lokaler Verein muss man natürlich dann oft mit der Stadtverwaltung sich gutstellen, um da ja auch wieder die Förderungen für die nächsten Projekte zu bekommen.
Ja, also eine Sache ist, die Stadtverwaltung, die vergeben ja die Zuschüsse, und das Umwelt- und Klimaschutzreferat, wie es seit diesem Jahr heißt, hat auch ihre Schwerpunkte, und da können wir nur hoffen, dass unser Projektantrag so gut ist und so sinnvoll, dass die Fachstellen in der Verwaltung es genauso finden und uns das bewilligen. Natürlich gibt es einige Projekte, die durch den Stadtrat durchkommen, aber da geben die Fachstellen auch ein entsprechendes Votum. Natürlich ist auch das Couleur, was gerade im Stadtrat ausschlaggebend ist, so ist es nicht. Wir merken, dass mit einer rot-grünen Regierung andere Sachen möglich sind als mit einer rot-schwarzen. Das ist klar. Oder ja, andere Couleure. Aber ja, wie gesagt, die politische Arbeit, das ist unsere Grundaufgabe, und da kann uns auch niemand was verbieten zu sagen, weil diese Freiheit haben wir auf jeden Fall. Nur müssen wir mit der fachlichen Arbeit so gut die Projekte durchführen, dass man uns vertrauen kann, dass wir die Projekte, die dann bezuschusst werden, die auch gut gemacht werden.
Und als Beispiel, um mal konkret in die Projekte zu gehen, sieht man ja auch, wie nah das auch wirklich in das politische Handeln der Stadtpolitik reichen kann oder wie weit. Wenn wir jetzt gerade auf eurer Website, habe ich nochmal mich umgeschaut, dieses nette Projekt Stadtquartier Lehel anschauen, was sich, glaube ich, wunderbar eignet, um auch mal jetzt so Visionen von zukunftsfähigen Stadtvierteln zu besprechen. Da geht ihr ja wirklich ins konkrete Aushandeln von Positionen mit der Bevölkerung, was eigentlich ja Aufgabe des Bezirksausschusses wäre. Vielleicht erzählst du mal kurz, was ihr da genau macht.
Ja, gerne. Das Projekt heißt Quartierswende, und da sind auf jeden Fall auch die Bezirksausschussmitglieder und auch Mitarbeiter der Verwaltung auf jeden Fall beteiligt, und wir wollen Ideen sammeln hauptsächlich in einer ersten Phase. Was bräuchten die Bürger konkret in ihrer Nachbarschaft? Bräuchten sie Sitzgelegenheiten, Platz für Lastenräder, Platz für Kinder zum Spielen? Brauchen die Schatten? Brauchen die, was würden sie sich wünschen?
Oder womöglich Parkplätze für Autos?
Ja. Ja, genau, das kann natürlich auch kommen. Unsere Vision ist es, durch dieses Projekt Piloten im Sommer auszuprobieren, aus diesen Ideen, die reinkommen, diese Piloten werden mit den Bürgerinnen und von den Bürgerinnen gebaut und umgesetzt. Also kann wirklich wie so ein Shiny Garten sein oder ein Palmengarten oder eben eine temporäre Bank, die man ganz künstlerisch baut. Und dann vor Ort ins Gespräch mit den anderen Nachbarinnen zu kommen und eben auch Gegenmeinungen einzuholen. Und durch dieses Ausprobieren von innovativen Elemente oder ja, Interventionen erhoffen wir uns, dass wir vielleicht was im Kleinen verändern können, dass wir was voranbringen können. Und dann kann eventuell der Bezirksausschuss in einem späteren Prozess so einen Piloten nochmal quasi beantragen, damit es dauerhaft wird. Oder wiederum die Stadtverwaltung. Weil wir haben, das haben wir tatsächlich bei Green City festgestellt, wenn man etwas versucht eben zu pilotieren, dann und dieses Pilot gut funktioniert hat, dann hat man mehr Argumente, bessere Argumente und man kann sich das auch vorstellen. Mhm. Es ist mehr als nur an einem Tisch zu sitzen, sondern man erlebt es gleich in der Nachbarschaft und dann kriegt man dieses Gefühl, okay, wie schaut's aus mit 4 Parkplätze weniger und dann stattdessen was anderes. Dann kannst du vor Ort diskutieren und das ist, was wir erreichen wollen.
Mhm. Weil wenn dann die schöne Nutzung da ist, dann ist es wahrscheinlich wirklich schwerer für die Parkplätze erhalten wollten, das wieder zurückzufordern.
Oder es ist einfacher, darauf zu verzichten, um was anderes zu gewinnen, mhm. was in eine theoretische Vorstellung vielleicht nicht so positiv auswirkt, wie wenn man das erlebt.
Arbeitet ihr da eigentlich auch mit Soziologen und Psychologen zusammen? Wie seid ihr denn im Team aufgestellt? Das ist ja durchaus wirklich psychologische.
Ja, das Team ist auf jeden Fall sehr vielfältig aufgestellt und multidisziplinär. Wir haben Sozialpädagogen, auch Kulturwissenschaftler, Kommunikationsexperten, Planer, Geografen und eben bis zum Biologe tatsächlich, ne? Und Landschaftsarchitekt.
Weil ihr habt ja zum einen diese Stadtveränderung und zum anderen aber auch die Lebensstilveränderung. Ja, bei Green City oft in euren Themen. Und bei beiden geht es ja immer um die Frage, warum ist Veränderung so schwer und so langsam und wie bringt man sie wirklich ins Machen. Bei den Veränderungen der Lebensgewohnheiten hat Green City ja auch eine ganze Reihe von Angeboten, die ihr macht. Das ist wahrscheinlich dann die andere Abteilung und nicht Urbanes Grün.
Ja, es geht alles ineinander über, ne? Aber es sind hauptsächlich andere Kolleginnen, die sich eher mit Bildungsprojekten auseinandersetzen. Die geben auch ganz konkrete Tipps, zum Beispiel, wie kann man klimaschonend kochen oder zu Themen des Energiesparens kann man auch bei uns viel lernen oder zu Fortbewegung natürlich auch viel, ne? Sich nachhaltig in der Stadt fortzubewegen.
Und wie stellst du dir das vor oder was hast du für ein Gefühl, wie das in München jetzt funktionieren kann mit der autoberuhigten Altstadt, autofreien Altstadt und dem wirklichen, sagen wir mal, Verdammen des Autos in den Außenraum? Hast du das Gefühl, das führt zu stärkeren, größeren Verwerfungen in der Gesellschaft oder hast du das Gefühl, das wird jetzt anerkannt und geht seinen Weg?
Tja, ich möchte auch hoffen, dass es langsam anerkannt wird, ne? dass wir uns verändern müssen in der Hinsicht, weil die Klimaerwärmung ist da und es wird für uns immer besser spürbar, dass es heißer wird und diese langanhaltende Hitzewellen im Sommer werden uns zu schaffen machen. Und das merkt man jetzt schon, also in den letzten paar Jahren merkt man das schon, wenn man liest, dass die heißesten Jahre des Jahrhunderts waren, dann ist das noch bestätigt. Aber ja, ich denke, da musste noch viel mehr Tempo drauf, weil wenn wir die Planungen glauben, die jetzt eben in die Richtung autoreduzierte Altstadt gehen, wir sind noch in den Anfängen, bis das umgesetzt wird. Das kann locker 20 Jahre vergehen. Und wir haben es vielleicht mit der Sendlinger Straße gesehen, ja, die wurde letztes Jahr oder vor 2 Jahren umgestaltet, autofrei gemacht.
Auch erst als Pilotprojekt, genau.
Genau, ja. Auch von Green City vor 20 Jahren schon mal angesprochen und auch pilotiert und bespielt und so. Und das hat tatsächlich 20 Jahre gedauert. Und in 20 Jahren ist vielleicht zu spät, ne? Von daher, da bin ich schon wiederum ein bisschen, ja, das ist meine mein Negativismus ist da ein bisschen zu sehen. Ne? Dass ich eigentlich denke, das müsste schon längst gemacht worden sein.
Also machst du dir durchaus Sorgen um den Zustand und auch um die wirklich...
Ja.
Den Zustand der.
Ja, eigentlich schon. Das hätte, viele Maßnahmen hätten schon längst passieren sollen, wie zum Beispiel eben die autoreduzierte Altstadt.
Also denkst du, die Maßnahmen, die jetzt im Stadtrat beschlossen sind, gehen nicht weit genug?
Nicht weit genug, beziehungsweise nicht schnell genug. Inhaltlich werden in München viele Sachen sehr gut gemacht. Aber es dauert alles viel zu lange und die Klimaerwärmung wartet nicht auf uns, ja, hält nicht an. Und das bereitet mir auf jeden Fall Sorgen, ja. Wir müssten unsere Lebensform komplett umkrempeln, ab sofort.
Wie machst du das denn persönlich und bei dir im Umfeld? Also gerade auch, wie gehst du da um mit den Freunden? Man hat ja immer wieder die Diskussion, wenn die beste Freundin, der beste Kumpel dann doch wieder in Urlaub fliegt, eine Fernreise für 10 Tage. Was hast du da für einen Weg gefunden, darauf zu reagieren, damit umzugehen?
Ja, es ist tatsächlich sehr schwierig, ne? Sehr komplex und immer mit diesem Gefühl, vielleicht etwas nicht richtig zu machen. Ne? Also so ein ohnmächtiges Gefühl soll man auf keinen Fall haben. Ja? Also wir wissen... viele Tipps, wie man klimafreundlich sich verhalten kann. Green City gibt viele Tipps, ne? Wo gehe ich einkaufen, was kaufe ich ein, genau, wie bewege ich mich fort in der Stadt, brauche ich das Auto tatsächlich oder kann ich halt ein Auto sharen zum Beispiel. Ja, also ich persönlich bin Mitglied bei einer Carsharing-Firma und benutze es, wenn ich es brauche, aber dann verbrauche ich auch keinen Platz, wenn ich das Auto nicht brauche. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder für sich immer ein Ziel sich vornehmen kann, wäre fleischarmer zu essen, ne? Aber auf keinen Fall versuchen jetzt alles auf einmal, sondern heute, morgen machen wir einen Schritt, übermorgen den nächsten. Und so schaffen wir es alle gemeinsam.
Aber die Diskussion im Freundeskreis, wahrscheinlich bist du natürlich in einem Green City Freundeskreis und hast es da relativ einfach, aber vielleicht auch mit Verwandten, ja, die kann man sich ja manchmal nicht aussuchen. wie schaffst du es da nicht immer in die immer gleichen Diskussionen zu geraten und hast du dann Leute auch aufgegeben oder versuchst du weiterhin alles, um die Menschen zu überzeugen, ihren Lebensstil zu verändern?
Ja, also ich persönlich, ich bin schon eine Nervensäge, kann man sagen, aber meine Freunde kennen mich auch und ich gebe nicht auf, aber ich glaube, das Beste ist halt mit dem eigenen Beispiel zu gehen und nicht viel reden und selber nichts tun, sondern wenn man zeigt, wie man lebt und dass man total glücklich damit ist und dass man nicht verzichtet, sondern man hat eine anderweitige Bereicherung und man braucht nur ein bisschen mehr Koordination vielleicht, ein bisschen mehr Organisation. Aber ich versuche es immer mit einem Lächeln, aber ich gebe nicht auf. Ne? Also einige sind inzwischen Mitglied bei Green City geworden, natürlich. Und sie wissen, ich bin auch so. Es ist auch nicht nur mein Job, ist mein Lebens... Einstellung und genau, dann wissen Sie, mit wem Sie auskommen.
Ja, sehr schön, weil es ist ja durchaus auch diese Resignation, die man, die einen dann manchmal packen kann. Also ich hatte kürzlich wieder diesen, von Brot für die Welt gibt es diesen netten Fußabdruckrechner, da gibt es ja verschiedenste Internetplattformen, die sowas anbieten, dann habe ich den brav ausgefüllt, habe mich schon gefreut, dass ich jetzt irgendwie fleischlos lebe und dachte mir, super, kann ich wieder einen Haken machen, reisen kann man ja auch nicht, auch super, keinen Flug, Autofahren braucht man auch nicht, weil ich irgendwie in München alles radel. Und dann kam trotzdem irgendwie ein Fußabdruck von 2,8 Erden oder so raus. Und dann habe ich gelesen, warum? Ja, weil München, Deutschland generell schon mal mit 0,9 Erden allein durch die Infrastruktur belastet ist. Und deshalb fragte ich dich auch nach den psychologischen Tricks, die eben du auch hast, um dieses Lachen, was wir gerade gehört haben, auch noch beizubehalten. Weil je mehr man sich täglich nur mit diesem Thema Klimaschutz und irgendwie Ohnmacht beschäftigt und auch oder auch Macht dieses der Gesamtkraft, die da entgegenwirkt, beschäftigt, desto frustrierender muss es ja eigentlich sein und desto auswegloser muss einem das doch erscheinen, wenn man auch gerade bei diesen Umfragen mitmacht und sieht, man ist so weit entfernt vom Optimum.
Ja, man muss sich jeden Tag vom Neuen motivieren, um weiter zu kämpfen. Ne?
Ja. Ja, okay. Also es gibt euch auf jeden Fall eher dann nochmal Anschub, auch wirklich jetzt den Stadtrat anzutreiben, noch mehr Aktionen auf den Weg zu bringen. Ja. Und bei den Aktionen seid ihr, wie wir gerade schon gehört haben, ja wirklich nicht einfallslos. Wir haben, glaube ich, irgendwie alle Veranstaltungsformate, die man sich vorstellen kann. Wir haben hier diese neue, ganz konkrete Quartiersentwicklungsidee im Lehel, die auch jetzt auch noch eben diesen Sommer kann da jeder Münchner, der das jetzt hört, konkret auch das miterleben. Und es gibt noch so Projekte, die auch bei dir liegen, die, glaube ich, gerade ganz besonders interessiert beobachtet werden. Das sind die ganzen Thema Fassadenbegrünung. Ich habe so das Gefühl, die Fassadenbegrünung ist so der neue Plastikmüll. Wann immer man irgendwie über Fassadenbegrünung spricht, dann ist das so wie eben lange Zeit beim Plastikmüll. Dann sagen alle, es sollten doch alle Häuser grün sein. Und warum macht man das nicht schon längst? Und das wäre doch, ist doch wirklich auch einleuchtend. Und es ist ja auch wirklich einleuchtend. Wenn man aber mit Bauherren spricht, dann lernt man ja schnell die ganze Liste von Argumenten, die dagegen sprechen. Und deshalb möchte ich da nochmal kurz drauf eingehen, um auch wirklich den Architekten, Bauherren und Verantwortlichen, die diesen Podcast hören, so ein bisschen eine Idee zu geben, weil du als, du warst ja Mitleiterin des Begrünungsbüros, als es initiiert wurde, hast da ja durchaus Einblicke bekommen. Woran scheitert es denn, dass wir nicht viel mehr begrünte Fassaden in München haben?
Ja, ich glaube, das A und O ist, dass man die Pflanze als architektonisches Element von Anfang an planen soll. Wenn man natürlich in einem Architekten das Entwerfen eines Gebäudes beauftragt, und dann möchte man nachträglich mit einer Pflanze diese Fassade bedecken. Dann gibt es erstens Probleme mit dem Architekten, der die Auswirkung dieses Gebäudes dann überlegt hatte. Also ich denke, das ist dann das Erste, das A und O. Ne? Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dass die Pflanze gar nicht so wild wächst, sondern dahin, wo man sie haben möchte. Und wenn man das eben in so einem Anfangsstadium geplant hat, ist es auch nicht unbedingt viel teurer. Weil das Teure ist es immer das Nachrüsten. Das ist dann wie bei alles, ne? Bei allen Sachen. Und wenn man schon ein Gerüst gebaut hat, dann kostet gar nichts, die Rankhilfen zum Beispiel dran zu bauen, wenn es eine wäre. Also die Kosten sind tatsächlich minimal, wenn man das gleich neu plant. Die Kosten, die aber bleiben, sind auf jeden Fall die Pflegekosten, das und der Aufwand. Ne? Das muss man schon berücksichtigen, aber das ist so ungefähr wie wenn man einen Garten hat. Ja? Man hat Freude am Garten, aber man hat auch eine Arbeit. Ja? Mhm. Du weißt es, du hast auch einen Garten und man muss ja, man muss den Rasen mähen, man muss die Pflanzen zurückschneiden und. Und das ist auch eine Pflanze und man muss das auch regelmäßig zurückschneiden.
Das können aber bei Hoch- oder bei großen Büroimmobilien dann enorme Kosten sein, wahrscheinlich.
Also, wenn man eine Fassade von einem großen Gebäude von, sagen wir mal, vielleicht 6 Stockwerke hat, mit einer Fassadenbegrünung im Vergleich zu einer Glaswand, ja. Die Glaswand muss man auch regelmäßig putzen, nämlich da muss der Glasmann, wie sagt man dann, Glasmann, Fensterputzer, genau. Der Fensterputzer muss da hoch mit einem Kran. Und dann hast du exakt die gleichen Kosten oder sogar weniger. Muss man je nachdem mit was dann vergleichen. Aber es gibt ganz viele Lösungen. Für alles gibt es Lösungen. Ich glaube, es geht eher um das Willen und darum auch Vorurteile abzubrechen, wie zum Beispiel, dass die Fassade kaputt ginge, ne, mit der Pflanze. Wenn es gut gemacht wird, dann besteht überhaupt keine Gefahr.
Wo können wir uns denn da was abschauen? Ich habe ja, also in München kann man sich ja da wenig abschauen. Ich glaube, es gibt jetzt irgendwo eine Planung eines grünen Hochhauses.
Ja, im Arabella-Park, in der Arabella-Straße von der Architektin Aika Schluchtmann. Mhm. Das ist geplant, da sind wir alle sehr gespannt, wie es wird. In München leider wenige moderne Fassadenbegrünungen. Von den konventionelleren, die vielleicht doch für den Otto-Normal-Mensch vielleicht die bessere Lösung sind, davon gibt es ganz viele. Also Wilder Wein oder Efeu, das findet man zum Glück noch in vielen auch Innenhöfen rankend. Und auch an
Fassaden. Am Platzl gibt es doch auch das eine,
ja,
Restaurant.
Zum Beispiel. Ne? Mhm. Gegenüber von der Schrannenhalle gibt es auch eine. Es gibt in München viele. Bei uns unter Begrünungsbüro könnt ihr schauen, da haben wir auch einige Beispiele aus München. Aber hier auch an dieser Front muss vieles passieren. Ja? München geht schon sehr schleppend voran.
Ja, also da habe ich eben auf jeden Fall gestaunt, wie langsam da Fortschritte zu sehen waren, nachdem das Begrünungsbüro ja ins Leben gerufen wurde und ihr wirklich viele Informationsveranstaltungen, Webseiten und Inhalte verbreitet habt und in den Köpfen der Umsetzenden, das immer noch irgendwie keine Rolle spielt. Warum ist das denn aus klimatischer Sicht wirklich so wichtig? Also eben für viele scheint es irgendwie schön auszusehen, aber da kann man ja auch drüber streiten. Also so eine Steinfassade kann auch schön sein, aber es ist ja nicht nur der ästhetische Grund. Was ist der klimatische oder umweltpolitische Grund?
Ja, ein begrüntes Gebäude isoliert, das ist ganz klar, hat eine Klimaschutzfunktion. Es isoliert, die Begrünung isoliert, weil die Fassade nicht und das Dach nicht auf die extremen Wetterereignisse ausgesetzt ist und nicht Temperaturunterschiede von minus 20 Grad bis auf plus 80 Grad kann man auf einem Kiesdach messen. Auf einer Pflanze wird es nie so extrem. Mhm. Und deswegen schützt man dadurch sogar die Mauer und die Fassade. Das hält, es hält es sogar, anstatt dass es zerstört. Mhm. Und es hat eine Gebäudebegrünung hat eine klare Klimaanpassungswirkung. Die Klimaanpassung ist eine Feuchtigkeit und ein angenehmeres Klima zu schaffen, obwohl wir die Klimaerwärmung haben. Und das schafft es eben dadurch, dass es eben die Pflanze halt diese Feuchtigkeit, die Evapotranspiration,
kann man das irgendwie messen, wie viel Grad das ausmachen würde? Wenn wir jetzt in der Innenstadt alle Häuser begrünt hätten, würde das 1, 2, 3...
Es gibt aktuell einige Studien von der TU München, von Professor Pauleit, das kann man nachrecherchieren. Er hat eine Forschung in der Max-Vorstadt gemacht, in einem Quartier, nur in einem, quasi in einem Häuserblock. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Grad exakt sind. Aber man könnte sich vielleicht das vorstellen, dadurch, dass wenn man zum Beispiel in Außenbezirke ist, man es kühler fühlt, ja. In Pasing zum Beispiel gibt es im Sommer 5 Grad weniger als in der Innenstadt. Warum? Weil es eben viel mehr Grünflächen gibt, unter anderem.
Und das ist schon eine deutliche Zahl, ja.
Ja, das könnte man sich dann quasi auch hochrechnen für die Stadt.
Pflanzen, eben Urban Gardening war auch schon immer ein Thema, das dich sehr begeistert hat. Und das ist auch was, wo ich mir von München ja viel mehr erwartet hätte, auch wenn du gesagt hast, was ihr jetzt alles geschafft habt. Aber es ist ja so naheliegend, dass man gerade auch mit regionalen Nahrungsmitteln wirklich die ganzen vielen öffentlichen Grünflächen noch viel schneller, viel weiter jetzt für Urban Gardening Projekte öffnet. Was sind da deine Erwartungen und Forderungen eigentlich an die Stadt? Jetzt beim Thema Urban Farming würde ich es vielleicht eher nennen. Also es geht nicht nur um die Blumen, sondern durchaus auch um Gemüse, Obst und diese Dinge. Was sind da deine Forderungen mal jetzt ausgesprochen?
Ja, also ganz klar soll in jedem Quartier einen Gemeinschaftsgarten geben. Also das ist eine ganz klare Forderung von Green City und auch von mir, weil das hat auf allen Ebenen Vorteile.
Was ist denn Quartier jetzt?
Ja.
Also nicht Stadtteil, sondern Quartier. Was ist denn ein Quartier?
Genau. Vielleicht kann man sagen, so wie ein Schulsprengel, ne? Mhm. Also wo gehe ich einkaufen, wo bewege ich mich? Vielleicht so eine Entfernung, die ich zu Fuß gehe, vielleicht einen Kilometer Radius oder so, das werde oder mit dem Fahrrad erreichbar. Auf jeden Fall. Es, weil das merke ich bei unseren bestehenden Gemeinschaftsgärten, wenn jemand mitmacht, der am anderen Ende der Stadt wohnt, die Person kommt irgendwann nicht mehr, weil diese Entfernung, das ist eine Barriere. Also von daher muss es schon in maximal Fahrradweite sein. Mhm. Genau. Und solche Projekte, die erzeugen ja nicht nur Gemüse für den Eigenbedarf, sondern das ist ein Freizeitangebot. Eben in der Nachbarschaft, in der Nähe, da muss ich auch nicht wieder ein Auto nehmen oder wohin fahren, sondern habe ich meine Freizeit um die Ecke, lerne ich auch viele Leute kennen, lerne ich viel über Gemüseanbau. Also das ist
auch für
die Kinder ist es ganz, ganz toll und für die Passanten, die auch einiges anschauen. Wenn die Pflanzen markiert sind, dann lernt man auch einiges. Und auch für die Biodiversität, ne? Wenn es, weil in Gemeinschaftsgärten, auch wenn vielleicht Gemüse hauptsächlich angebaut wird, dann werden auch verschiedene Blumen gepflanzt und dann sind auch Biodiversität Hotspots.
Okay, und es gibt ja in jedem Stadtquartier genug Parks, die nur aus so Straßenbegleitgrünen bestehen oder so Grünflächen, wo nur so eine Wiese ist, die eigentlich keiner groß benutzt. Warum werden die nicht als Gemeinschaftsgärten hergegeben?
Gut, also pauschal kann man das nicht sagen. Wir gucken, wenn ein Bürger so eine entsprechende Fläche findet, der kann sich bei uns gerne melden. Und wir prüfen das, also wir schauen uns das an erstmal und dann geben es weiter an die Stadtverwaltung. Natürlich gibt es einige Flächen, die man vielleicht denkt, die sind nicht genutzt, aber die sind vielleicht für Hunde vorgesehen. Das ist auch eine Nutzung. Und andere Flächen müssen auch frei bleiben für als Liegewiesen zum Beispiel. Ne? Also tatsächlich gibt es einen großen Nutzungsdruck für die wenigen Flächen, die wir haben. Aber es gibt auch dafür Zwischenlösungen. Man kann auch auf versiegelten Flächen zum Beispiel mit Hochbeeten arbeiten oder auf Dächern und so Flächen zurückgewinnen.
Also schickt eure Ideen an die Silvia González bei Green City. Ich bin mir sicher, wir haben alle sofort einige Flächen im Kopf, gerade auch die Idee mit den Hochbeeten auf ungenutzten Parkplatzflächen ist natürlich naheliegend. Spannend, diese Einblicke, die wir gewinnen konnten, und man sieht auch, die Vision des Next Levels von München ist bei dir wirklich eine grüne, lebensfreudige und positive, und um dieses nächste Level noch schneller zu erreichen, wollen wir auch dich natürlich fragen, was für eine Superkraft würdest du dir denn gerne wünschen? Was würde dich wirklich voranbringen, um deine Vision eines besseren, schöneren Münchens umzusetzen?
Ja, ich würde sagen, was mich am meisten voranbringen würde, wäre es wiederum, wenn die Stadtverwaltung schneller wäre. Und da würde ich mir gerne auch so eine Schnelligkeitsspritze wünschen, die ich an alle Instanzen der Verwaltung geben würde, um vielleicht ein bisschen Bürokratie zu reduzieren. Ja. Und wenn diese guten Ideen, die es da gibt, dass man die ja dann bald umsetzt.
Doping für die Verwaltung. Und dann haben wir schon gesehen, du hast richtig viel Wissen dir in deinen Green City Jahren und im Studium schon angeeignet. Und deshalb sind wir besonders neugierig, was für Buchtipps oder Inspirationen du vielleicht für uns hättest. Die genauen Titel können wir dann auch nochmal in die Shownotes schreiben. Aber vielleicht so ein paar Schlagwörter schon mal. Was würdest du uns denn so an die Hand geben, damit wir weiter so glücklich bleiben, obwohl es um den Planeten so besorgniserregend steht?
Also die Bibel für mich ist auf jeden Fall irgendein Buch von Jan Gehl, das ist eine Architektin aus Kopenhagen, zum Beispiel Städte für Menschen, das ist dann eben für nachhaltige Stadtgestaltung, wie gesagt, meine Bibel und hat mich all die Jahre begleitet, Jan Gehl. Ansonsten gibt es auch ein ähnlich gutes Buch, Happy Cities, von einem kanadischen Schriftsteller, Montgomery mit Nachnamen. Und wer zu Gemeinschaftsgärten was lesen möchte, viele Praxisratgeber, wie baue ich einen Gemeinschaftsgarten auf oder wie baue ich ein Hochbeet auf und wie gestalte ich meinen Garten klimaangepasst oder biodiverser oder meinen Balkon, der kann ganz viele Tipps entweder auf der Webseite von dem Netzwerk der Urbane Gärten in München findet, das heißt www.urbane-garten-muenchen.de oder die bundesweite Version, wo alle Gemeinschaftsgärten bundesweit auch markiert sind. Das ist einfach www.urbane-garten.de. Ganz viel Praxiswissen für Selbsttun.
Und auch wirklich eine Map, glaube ich, mit allen Münchner urbanen Gärten.
Genau, da könnt ihr auch schauen.
Wo man mitmachen kann.
Genau.
Toll. Also Silvia, es hat mich gefreut, dass dein Besuch hier gezeigt hat, dass du dich auch von all den Klimasorgen nicht irgendwie deinen Himmel mit Wolken bedecken lässt und weiter strahlst für eine hoffentlich bessere Welt, in der wir leben, und versuchst, diese Stadt mit umzukrempeln. Und wir geben dir gerne weiterhin eine Stimme mit unseren Medien. Danke, dass du dich so engagierst. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Mich hat es auch sehr gefreut.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.